Der Text, über den wir heute gemeinsam nachdenken wollen, kommt aus Offenbarung 11 und ich lese uns die ersten zwei Verse. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, schreibt der Apostel Johannes, das einem Stabe glich. Und jemand sagte, stehe auf und miss den Tempelheiligtum Gottes aus und den Altar und die, die darin anbeten. Und den Hof, der innerhalb des Tempelheiligtums ist, schließe aus und miss ihn nicht, weil er denen von den Völkern gegeben wurde und auf dem Pflaster der heiligen Stadt werden sie treten 42 Monate lang. Soweit der Text. Nun, wenn wir das 11. Kapitel lesen der Offenbarung, kann es passieren, dass man sich auf die zwei Zeugen konzentriert, die hier in diesem Kapitel beschrieben werden. Und man übersieht dabei aber, dass die ersten zwei Verse nicht von den zwei Zeugen sprechen. Diese zwei Verse, Verse 1 und 2, in diesen Versen geht es um die Vermessung des Tempels und auch um einiges mehr, aber das wollen wir in unserer Betrachtung nacheinander ansprechen. Und diese zwei Verse lassen sich eigentlich wunderbar einteilen. Wir haben zuallererst den Befehl Gottes an den Apostel Johannes, den Tempel zu messen. Und die erste Frage, die wir haben sollten, welcher Tempel ist es hier, der gemeint ist? Aber dazu kommen wir noch. Zweitens haben wir den Befehl, den Vorhof des Tempels nicht zu messen, interessanterweise. Und drittens haben wir den Hinweis auf die Zertretung des Tempels samt der heiligen Stadt Jerusalem für 42 Monate. So, wir haben heute Morgen einiges vor, was wir anschauen wollen und deshalb will ich sofort auch mit der Erklärung in Bezug zu dem Tempel Gottes anfangen. Noch bevor ich die Erklärung dazu aber gebe, was das Messen dieses Tempels bedeutet, wollen wir diese eine Frage gemeinsam beantworten. Welcher Tempel ist eigentlich hier angesprochen? Nun, in der Geschichte des Volkes Israels haben wir insgesamt vier verschiedene Tempel, die eben auch in der Heiligen Schrift angesprochen werden. Wir haben zwei Tempel in der Vergangenheit und wir haben zwei Tempel in der Zukunft. Der erste Tempel der Geschichte Israels wurde von dem König Salomo gebaut, um 966 vor Christi Geburt. 1. Könige 6, Vers 1 spricht darüber. Dieser erste Tempel von Salomo erbaut, wurde von dem babylonischen Herrscher Nebukadnezar zerstört. Und für 70 Jahre hatte das Volk Israel, lebend in der Gefangenschaft in Babylon, keinen Tempel gehabt. Nach der Rückführung des Volkes aus der Diaspora oder aus der Zerstreuung unter Esra und Zerubabel wurde der zweite Tempel dann aber gebaut. Das war der Tempel, der nach einer sehr ausführlichen Renovierung, die von Herodes dem Großen angeordnet worden ist, das war der Tempel, der zur Zeit des Dienstes des Herrn Jesus stand. Und das war auch der Tempel, den Jesus gesehen hat und über den er auch eine Prophetie ausgesprochen hat seiner Zeit. Dieser Tempel, der zweite Tempel, allen Berichten nach, war nach der Ausweitung, nach der Renovierung, die 40 Jahre gedauert hat, ein gewaltiges, ein herrliches Bauwerk. Und dieser zweite Tempel wurde 70 nach Christus zerstört, genauso wie Jesus es angekündigt hat in Matthäus 24. Nicht ein Stein ist auf dem anderen geblieben. Und das wiederum muss uns ermahnen, die biblische Prophetie sehr, sehr wortwörtlich zu nehmen. So, seit diesem Zeitpunkt also, 70 nach Christus, hat die Nation Israel keinen Tempel. Selbst heute lebend im eigenen Land wird Israel das Recht verweigert, den dritten Tempel zu erreichen, zu errichten dort, wo die vorigen gestanden haben, auf dem Tempelberg. Aber die biblische Prophetie spricht ganz klar davon, dass ein dritter Tempel doch gebaut wird, seinerzeit, Daniel 9, 27 spricht davon. Und die Tatsache ist, dass wenn wir uns das Volk der Juden heute anschauen, die Tatsache ist besonders im Zusammenhang der religiösen Juden, dass ihre Geduld so ziemlich am Ende ist. Sie haben nicht nur alles, was man braucht, um einen Tempel zu bauen und den Gottesdienst anzufangen. Sie beten und sie arbeiten daran, so schnell wie möglich diesen dritten Tempel erbauen zu können. Noch sind ihre Hände gebunden, wir wissen das, und es scheint mir, dass die religiösen Juden die Ersten sein werden, die demjenigen, der kommt und sagt, ich erlaube euch den Tempel zu bauen, dass sie demjenigen die Hand küssen werden, der es ihnen erlaubt. Ja? Jesus selbst spricht prophetisch über diesen Tempel in Matthäus 24 und ebenso spricht auch der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 von diesem zukünftigen Tempel, der von dem Antichristen, der noch kommen wird, missbraucht wird, um sich anbeten zu lassen. Das ist genau der Tempel in unserem Text, den Johannes messen soll. So, wenn wir unseren Text lesen, hier in Kapitel 11, haben wir überhaupt keinen Grund zu denken, dass wir diesen in irgendeiner Weise vergeistlichen sollen. Warum sollen wir es vergeistlichen? Die anderen zwei Tempel waren ja auch wortwörtliche Tempel. Warum soll dieser Tempel nicht ein wortwörtlicher Tempel sein, den Johannes hier in seiner Vision sieht und den er nun auch einmessen soll in der Vision? Und es ist schon richtig, es ist richtig, dass wir im Neuen Testament drei Tempel vorgestellt bekommen, die symbolisch zu verstehen sind. Ja, der eine dieser symbolischen Tempel ist der Leib des Herrn Jesus. Hören wir einmal, was Jesus sagt in Johannes 2, Vers 19. Jesus sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, bricht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Und dann wird als Erklärung in Vers 21 Folgendes gesagt. Er, Jesus, aber redete von dem Tempel seines Leibes. So Jesu Leib ist ein Tempel. Wie ist das mit dem Leib der Gläubigen? Ist der physische Körper eines gläubigen Menschen ein Tempel Gottes? Und wir wissen es, der Apostel Paulus basiert ja seine Motivation zu einem moralischen Leben eines Christen auf eben dieser Realität, dass der leibliche Körper des Gläubigen genau das ist, der Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 6, Vers 19. Der dritte symbolische Tempel in der Heiligen Schrift nach 1. Korinther 3, Vers 16, ist die Gemeinde. Und wir müssen dieses eine verstehen, dass die Verunreinigung dieser symbolischer Tempel Gott genauso ernst nimmt wie die Verunreinigung der wortwörtlichen Tempel. So, wenn wir als Christen unseren Leib verunreinigen mit Sünden, ist es etwas Gotteslästerliches. So, wir haben also zwei Tempel in der Vergangenheit und zwei Tempel, wortwörtliche Tempel, haben wir dann auch in der Zukunft. So, heute wollen wir unser Augenmerk auf diesen dritten Tempel werfen, der noch zukünftig ist und der aber in unserem Text dann aber auch beschrieben wird. Zu irgendeinem Zeitpunkt in der Trübsalzeit wird dieser Tempel auf dem Tempelberg in Jerusalem stehen und auch voll funktionsfähig sein. Und ich will uns auf etwas aufmerksam machen. Dieser Tempel kann jeden Moment gebaut werden. Ja? Vor Jahren sagten die Juden, dass sie auf ihren Messias warten, der kommen wird, um den Tempel zu erbauen. So, sie haben gedacht, dass wenn der Messias kommt, er den Tempel bauen wird. Heute sagen sie, wir müssen den Tempel bauen, damit der Messias endlich kommen kann. Und ich denke, wir verstehen ganz genau, was sie meinen. Ja? Sie sind ungeduldig geworden. Sie möchten gerne diesen Tempel haben. Und sie wollen mit dem Bau des Tempels auch es herbeibringen, dass der Messias endlich kommt. Aber überlegen wir einmal. Erstens, und das ist, was wir auch wissen, es ist alles da an Materialien für den kommenden dritten Tempel. Alle Baumaterialien sind da, die Kleider auch, die für die Priester sind vorhanden. Man hat sogar schon das rechte Opfertier für die letzten Jahre immer wieder vorrätig. Das ist das Erste. Ja, das Zweite ist, dass die innerliche Bereitschaft der religiösen Juden da ist, um diesen Tempel zu bauen. Und interessanterweise haben wir ja in der letzten Woche eine sehr interessante Begebenheit gehabt mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, der ganz klar es der ganzen Weltgemeinschaft vorgeführt hat, wie man das macht, indem er beschlossen hat, dass das Weltkulturerbe der UNESCO, der UNO, die Hagia Sophia, diese monumentale Kirche in Istanbul, die für die letzten 85 Jahre ein Museum war, er hat diese Kirche in eine Moschee umgewandelt. Und Erdogan sagte schlicht und einfach, dieses Gebäude befindet sich auf dem türkischen Grund und wir als Türken entscheiden, was wir damit machen. Interessant. Warum kann Israel das nicht machen? Mit dem, was auf dem Tempelberg steht. Warum sollten die Israelis nicht dasselbe mit dem Tempelberg machen, der seit 1967 eigentlich in ihrer Hand ist? Sie besitzen ihn eigentlich seit 1967, seitdem sie Jerusalem eingenommen haben. Und wir werden sehen, was passiert, aber politisch gesehen ist die Zeit reif dazu, endlich den Tempel dort auf dem Tempelberg auch zu bauen. Und die Tatsache ist aber auch, und wir verstehen das auch sehr gut, noch ist die Zeit Gottes nicht da zum Bau dieses Tempels, aber bald wird es soweit sein. Wie gesagt, die Baumaterialien sind da, die Motivation zum Bau des Tempels ist da, politisch gesehen ist die Zeit reif. Was fehlt noch? Nun ja, nicht viel. Und vielleicht werden wir als Gemeinde vor der Entrückung die Grundlegung zum Bau des Tempels noch miterleben. Wer weiß, ich weiß es nicht. Und ich bin sehr froh und eigentlich sehr dankbar, dass in unserem Kreis, dass in unserer Gemeinde ich nicht mich schwer abmühen muss, um euch zu überzeugen, dass das Land Israel eigentlich den Juden gehört und nicht den Palästinensern noch der Weltgemeinschaft. Und der Tempelberg gehört den Juden und sie können damit machen, was Gott ihnen sagt, dass sie damit machen sollen. Nun, zu irgendeinem Zeitpunkt wird also dieser dritte Tempel gebaut und voll funktionsfähig sein. Und genau diesen Tempel sieht der Apostel Johannes. Und nicht nur das, er soll diesen Tempel nun auch vermessen. Ja? Und die Frage ist, ja, was ist der Sinn des ganzen Vermessens? Lasst uns über diesen Befehl Gottes einmal nachdenken. Wenn wir in das Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass Städte symbolisch gemessen wurden zur Bewahrung, damit die bewahrt werden, oder zur Vernichtung. Es wurde nach einem bestimmten Maßstab gemessen, ob eine bestimmte Stadt das Maß der Sünde überschritten hat. Und wenn sie es hat, wenn das Maß der Sünde überschritten worden ist in dieser Stadt, wurde sie zur Vernichtung freigegeben. So, das Messen an dieser Stelle in unserem Text ist nicht das Messen, um die Ausmaße des Tempels zu erfahren, sondern um zu sehen, ob dieser Tempel und die, die darin anbeten, dem Maßstab Gottes entsprechen. So, Johannes bekommt den Auftrag, den Tempel Gottes zu messen nach einem bestimmten Maßstab. und der Tempel ebenso wie der Altar und die Menschen, die darin anbeten, kommen zu kurz. Sie entsprechen in ihrer Religiosität nicht dem Maßstab Gottes. Das wird uns deutlich in unserem Text. Und seinerzeit proklamierte Gott es durch Jesaja folgendes. Er sagte, und wir können das nachlesen in Jesaja 29, Vers 13. Weiter spricht der Herr: Weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Wir hören diese Worte Gottes und denken, naja, das hört sich nicht gut an. Und genauso ist es mit diesen Menschen in dem dritten Tempel. Sie praktizieren angelerntes Menschengebot. Sie praktizieren nicht die aufrichtige Furcht Gottes. Übrigens, habt ihr gewusst, dass die Juden, und ich habe das auch nicht gewusst, jemand anders hat mir das erzählt, habt ihr gewusst, dass die Juden, wenn sie zur Klagemauer gehen, um zu anbeten, um dort anzubeten, dass sie Folgendes machen? Sie kommen zu der Klagemauer und sie gehen zu einem dort bei der Klagemauer stehenden Stuhl oder Tisch, auf dem dann Bücher aufgereiht, aufgestapelt liegen. Und sie nehmen eins dieser Bücher, es kann ein Gebetsbuch sein, aber es kann auch ein anderes Buch sein. Irgendein Buch, ein säkuläres Buch. Und dann gehen sie zur Mauer, zu dieser Klagemauer, stellen sich davor und sagen im Gebet, was sie sagen wollen. Und dann gehen sie zurück und sie legen das Buch wieder auf den Stuhl, damit der Nächste es nehmen kann. So für uns sieht es so ernst aus, ja, wenn sie ein Buch haltend sich hin und her bewegen oder hin und her wanken, aber für die meisten der Juden, die dort an der Klagemauer anbeten, ist es nur ein Ritual. Das ganze Anbeten ist für sehr viele nichts anderes als eine Tradition, die gepflegt wird. Sie machen es so, weil ihre Väter es schon so gemacht haben. So das Gehen zu der Klagemauer ist für viele ein Ritual, wie für viele Christen heute das Gehen zur Kirche auch ist. Viele kommen zur Kirche, in deren Herz der Same des Wortes Gottes eigentlich nicht aufgegangen ist. Viele spielen das Christsein, ihr Herz ist nicht verändert durch das Evangelium, sie haben nie Buße getan für ihre Sünden. Sie sind der Herr ihres Lebens und nicht der Herr Jesus. Ihr Christsein ist angelerntes Menschengebot. Und das ist eine traurige Sache, wenn das so in unserem Leben ist. Stellt euch mal vor, als Christen sitzen wir ja an der Quelle des Lebens. Wenn wir nicht daraus schöpfen, wenn wir das nicht in Anspruch nehmen, was uns in dem Worte Gottes dargereicht wird, und besonders auch in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dann sind wir arm dran. Der Tempel, über den wir hier lesen in unserem Text, der noch nicht gebaut ist, ja, wir wissen über diesen Tempel, dass er nicht nur gebaut wird seinerzeit, sondern auch zerstört wird, weil er dem Maßstab Gottes, dem Anspruch Gottes nicht entspricht. So, woher weiß ich das? So sagt das ja unser Text doch nicht. Ja? Ich weiß es, weil dieser dritte Tempel, der stehen wird in der Trübsalzeit, nicht ein solcher ist, der Gott gefallen kann. Dieser Tempel wird in dem nationalen Stolz der Juden gebaut. Der Gottesdienst wird in diesem Tempel in menschlichem Stolz stattfinden. Es wird ein falscher Gottesdienst sein, weil das perfekte Opfer, Jesus Christus, eigentlich von den religiösen Juden nicht angenommen worden ist und auch zu dieser Zeit nicht angenommen wird. So, der Tempel in unserem Text ist wieder ein Beweis dafür, dass die religiösen Juden das vollkommene Opfer eigentlich für ihre Sünden ablehnen. Und außerdem wird der Antichrist sich selbst als Gott in diesem Tempel aufspielen. Ja, denken wir, dass Jesus dasselbe Gebäude betreten wird, in dem der Antichrist Christ sich anbeten ließ? Ich glaube nicht. Und deshalb wird der dritte Tempel zerstört werden, spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt. Und ich denke, es wird schon vorher geschehen, bei dem großen Erdbeben, von dem die Offenbarung auch spricht. Aber dazu kommen wir später. Die nächste Frage ist aber, warum soll der Vorhof des Tempels nicht gemessen werden? Das ist doch interessant. Der Tempel, das Gebäude als solches soll vermessen werden, der Altar, aber nicht der Vorhof. Und die Antwort ist, so denke ich zumindest, dass der Maßstab, der für die Juden gebraucht wird, nicht auf die Heiden angewandt werden kann, die in dem Vorhof des Tempels anbeten dürfen. Wir sehen, unser Text macht einen Unterschied zwischen den Juden und auch den Heiden, die dann anbeten wollen. Und das ist nicht einfach so, sondern deshalb, weil von den Menschen, die mehr empfangen haben, und das sind die Juden, auch mehr verlangt wird. Ich denke, hier wird uns genau die Illustration zu diesem Prinzip gegeben. Und wir kennen eigentlich alle dieses biblische Prinzip sehr gut, dass wer immer mehr an Licht bekommen hat, mehr an Wahrheit kennt, von ihm wird auch mehr verlangt. Und das ist genau der Hinweis an dieser Stelle in unserem Text. Der Maßstab Gottes an die Juden ist ein anderer als der, mit dem Gott die Heiden misst. Und hier sind einige Bibelstellen, die davon sprechen. Jesus selbst sagt in Lukas 12, 48, er sagt, denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Nun ja, was wurde den Juden denn gegeben? Wir wissen, der Bund Gottes mit Abraham, das ist etwas Außergewöhnliches, und auch das Gesetz, das Wort Gottes. Psalm 147, Vers 19 und 20 sagen uns Folgendes. Er verkündete Jakob, Israel also, sein Wort, Israel seine Satzungen und Rechtsbestimmungen. So, das Volk Israel kennt die Satzungen Gottes, es kennt die Rechtsbestimmungen Gottes und dann wird gesagt in Vers 20, so hat er an keinem Heidenvolk gehandelt. Und die Rechtsbestimmungen kennen sie nicht im Vergleich zu den Juden, die sie kennen. Und dann wird gesagt, Halleluja. Eine weitere faszinierende Aussage finden wir im Zusammenhang mit den Heiden an dieser Stelle. Und das ist der dritte Punkt unserer Betrachtung heute Morgen. Wenn wir über die Verachtung der Heiden nachdenken, in Vers 2 lesen wir, und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Es ist faszinierend, das zu lesen. Hier wird uns wieder eine Zeitangabe gegeben, die verhindern soll, dass wir das Ganze, was wir hier lesen, vergeistlichen. Und dass sie in dieser Aussage bezieht sich auf die Heiden. Sie, die Heiden, werden Jerusalem nur noch 42 Monate zertreten oder verächtlich oder geringschätzig behandeln, also mit den Füßen treten. Nun ja, schaut einmal, Jerusalem ist die Stadt, die Gott für sich selbst auserwählt hat, und die Heiden, die an diesen Gott ja nicht glauben, wie können sie diese Stadt richtig einschätzen und achten? Sie können es nicht. In ihren Augen ist Jerusalem, jetzt verglichen zum Beispiel mit Berlin oder New York oder Moskau oder Tokio, ein Dorf. Und es ist schon so, wenn wir überlegen, was stellt denn die Stadt Jerusalem dar? Ja, da ist kein Hafen in Jerusalem vorhanden. Nicht einmal einen Flughafen haben sie dort. Jerusalem ist nicht besonders attraktiv von ihrer Architektur, es sei denn, dass man an all den unnötigen Kirchen interessiert ist, die es da so gibt. Jerusalem hat keine Unterhaltungsindustrie wie zum Beispiel Los Angeles. Noch ist Jerusalem durch sportliche Aktivitäten besonders bekannt. Habt ihr je gehört, dass in Jerusalem eine Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen worden ist oder Olympische Spiele? Nein. So, was stellt diese Stadt dar in den Augen der Weltmenschen? Und die junge Generation der Nordamerikaner, ich würde denken, sie wissen mehrheitlich gar nicht, wo diese Stadt liegt. So, kein Wunder, dass die Heiden diese Stadt verachten. Und doch ist es auf der anderen Seite interessant, dass die politische Weltgemeinschaft nichtsdestotrotz aber ein sehr großes Interesse zeigt, dass die Juden ja nicht alleine die Stadt regieren. Jeder und sein Bruder will Anteil an dieser Stadt haben. Und wisst ihr, warum das so ist? Gott selbst sagt in 2. Chroniker 6, Vers 6, aber Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name dort sei. So, Gott selbst hat Jerusalem für sich gewählt. Und die Welt, die ja von dem Geist des Antichristen geleitet wird, will deshalb den Anspruch auf diese Stadt. Es ist eine geistliche Angelegenheit, genauso wie der Antisemitismus das auch ist. Das hat mit der Geschichte wenig zu tun, noch mit der Logik. Es ist eine zutiefst geistliche Angelegenheit. Der antigöttliche Geist, der diese Welt beherrscht, bäumt sich immer wieder auf gegen das Göttliche. Diese Aussage vor uns in Vers 2 ist eine sehr interessante. Erstens sagt sie uns, dass wenn der dritte Tempel in Betrieb genommen wird, die Heiden, so wie es auch im Alten Testament das gesagt worden ist, keinen Zutritt dazu haben werden, nur die Juden. Ja, die Heiden sind in dem Vorhof zu finden, in diesen Versen. Und genauso war das angeordnet auch im Alten Testament. Zweitens wird uns aber gesagt, dass auch wenn die Juden zu diesem Zeitpunkt den Tempel haben werden, es eigentlich die Heiden sind oder ich sage einmal die Weltgemeinschaft es ist, die über Jerusalem und auch den Tempelberg bestimmt. Die heilige Stadt Jerusalem wird noch für weitere 42 Monate zertreten sein durch die Heiden. Das ist, was unser Text sagt. 42 Monate sind 3,5 Jahre. Und der Hinweis ist hier auf den letzten Abschnitt der Trübsalszeit. Das, was hier beschrieben wird, ist der letzte Abschnitt eines bestimmten Zeitabschnitts, den die Bibel als die Zeit der Heiden eigentlich erklärt. So, wir fragen uns, naja, wo hat diese Zeit der Heiden angefangen? Sie beginnt mit den Tagen Daniels, als das babylonische Reich Jerusalem zerstört hat und auch den Tempel zerstört hat unter Nebukadnezar. Seit diesem Ereignis gab es keinen Zeitpunkt, an dem ein Nachkomme des Königs David auf dem Thron Israels gesessen hat. Das, was wir in Herodes haben, ist uns allen klar. Herodes war kein Jude gewesen, er war Idumäer gewesen. Und er wurde aus Roms Gnaden auf den Thron in Israel gesetzt. Er war nicht ein Nachkomme des Königs David. Jesus ist. Aber seit diesem Zeitpunkt, als die Juden ihren Tempel unter Nebukadnezar und seinem Reich verloren haben. Er hat Jerusalem zerstört, er hat den Tempel zerstört, wurde Israel abwechselnd und von verschiedenen Weltreichen regiert und auch bestimmt. Und das letzte Reich des Antichristen, davon lesen wir in diesen Versen. Und diesem Reich werden nur noch 3,5 Jahre gegeben, bis der rechtmäßige König Israels, der ein Nachkomme Davids ist, kommen wird. Und das ist der Herr Jesus Christus. Er hat rechtmäßig, er hat das Recht auf den Thron Davids in Jerusalem. Und diesen Platz wird er auch einnehmen und für 1000 Jahre die ganze Welt aus Jerusalem oder von Jerusalem aus regieren. Und an diesem Zeitpunkt, wenn der Herr Jesus wiederkommt, mit seinen Heiligen, sagt die Heilige Schrift, mit den Engeln, an diesem Zeitpunkt wird es vorbei sein mit der Zeit der Heiden. Jesus selbst sagt in Lukas 21, 24 folgendes: Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Und hören wir, was Jesus, der ja ein Nachkomme Davids ist, auch sagt in Matthäus 25, 31. Er sagt: Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. So, wir brauchen diese Aussage auch nicht vergeistlichen. Wenn Jesus wiederkommen wird, wird er in Jerusalem auf dem Thron seines Vorfahren Davids sitzen, umringt mit Engeln, und er wird zunächst einmal Gericht halten über die Menschen, die durch die Trübsalzeit lebend, aus der Trübsalzeit lebend herauskommen, und er wird ihnen sagen, wer reinkommen darf und wer nicht. Und wir wissen ganz genau, was der Maßstab dafür ist. Die Aussage, dass die Heiden die Stadt Jerusalem verachten, ist sehr gut nachvollziehbar für uns, denke ich. Jerusalem ist die Hauptstadt Israels. Und schaut einmal, kein Land bis vor kurzem, kein Land dieser Erde hat bis vor kurzem sich getraut, dort eine Botschaft zu eröffnen, bis der Präsident Trump gekommen ist. Der hat ja ordentlich für Aufregung gesorgt in der Weltgemeinschaft mit dieser außergewöhnlichen Handlung, die total entgegengesetzt dem Weltgeist ist. Interessant. Und unser Land Kanada traut sich heute noch nicht, das zu machen, ihre Botschaft in Jerusalem aufzumachen. Aber wie auch immer, die Schrift macht uns sehr, sehr deutlich, dass diese Zeit der Heiden ihr Ende finden wird. Und 42 Monate sind verblieben, sagt uns der Text. Und das wird die Verachtung und das Niedertreten der heiligen Stadt, oder dann wird die Verachtung und die Niedertretung der heiligen Stadt Jerusalem aufhören. Und das wird der Zeitpunkt sein, wenn Jesus als König erscheint. Und dann werden sich alle Knie der sichtbaren, aber auch der unsichtbaren Welt vor diesem wunderbaren Herrn beugen. Das steht fest. Da gibt es überhaupt keine Frage, keine Debatte darüber. Jesus wird kommen. Jesus ist am Kommen und er wird sein Reich aufrichten. Sind wir bereit? Ich möchte eine Illustration gebrauchen und dann zum Schluss unserer Predigt kommen. Und diese Illustration kommt aus der Bibel. Viele von euch kennen diese Geschichte mit dem Festmahl des Belsazar, die uns in Daniel 5 beschrieben wird. Wir alle, so ziemlich alle, die hier im Raum sind, kennen diese Geschichte. Nun, die Schrift sagt uns, dass Gott sehr geduldig ist mit der sündigen Welt, mit den rebellischen Menschen, und er war auch geduldig gewesen mit dem König Belsazar. Aber an diesem Festmahl machte dieser Clown etwas, was, ich sag einmal, den Becher der Rebellion, der Sünde, überlaufen lässt. Er holt die heiligen Geräte des Tempels, die einst sein Vorfahrer, wahrscheinlich sein Großvater Nebukadnezar, geraubt hat, aus dem Tempelgebäude in Jerusalem, und er entweiht sie in seinem Saufgelage. Und während die Gesellschaft noch feiert und eine gute Zeit hat und aus diesen heiligen Utensilien trinkt, erscheint eine Hand und lässt den Belsazar wissen, dass das Gericht über ihn dabei ist, anzubrechen. Er wird diese Nacht nicht überleben. So, überleg doch einmal bitte, wie lange Gott Geduld hat mit dieser Welt. Immer wieder gab er den Menschen die Möglichkeit zur Buße. Die meisten Menschen, es kümmert sie nicht. Sie machen in ihrer Rebellion gegen Gott genauso weiter. Sie führen einen unmoralischen Lebensstil. Sie morden die Babys im Mutterleib und nennen es Frauenhygiene, und das ist doch teuflisch, wie es nur teuflisch sein kann. Die meisten Menschen sind absolut materialistisch eingestellt, der Mammon ist ihr Gott. Und dann gebraucht Gott einen Virus, um die Menschen so ein bisschen wach zu rütteln und besonders auch die Christen wach zu rütteln. Überlegt doch, was ihr macht. Und es ist auch so, dass manche ihr Leben überlegen und überdenken und dann richtige Entscheidungen treffen, gerade in Bezug zu ihrer Gemeinschaft mit Jesus Christus. Die meisten Menschen aber, wenn wir uns ihr Leben anschauen, die machen genauso weiter wie vor dem Virus. Aber wie gesagt, die Möglichkeit zur Buße ist gegeben, gerade auch heute. In unserem Text wird gesagt, dass 42 Monate verblieben sind, ja? Und es wird uns angedeutet, dass in diesen 42 Monaten die Menschen keine Möglichkeit zur Buße haben werden. Das wird an einer anderen Stelle gesagt. Ich denke, wir haben schon darüber gesprochen. Auf jeden Fall spricht der Text noch weiter darüber, wenn wir weitermachen in der Betrachtung des 11. und 12. Kapitels. Nur die, die von Gott selbst versiegelt werden in dieser Zeit, die leben wirklich in der Gemeinschaft mit Gott. Die anderen Menschen werden nicht mehr in der Lage sein, Buße zu tun. Wie gesagt, wir werden gemeinsam darüber noch mehr hören in unseren weiteren Betrachtungen. Aber sehen wir die wunderbare Gelegenheit, die uns heute gegeben ist, in der Gnadenzeit, in der wir noch uns befinden dürfen. Wir haben heute die Möglichkeit, Buße zu tun für unsere Sünden. Noch ist es möglich, ihr Lieben, das ist Gnade Gottes. Wir haben die Möglichkeit, heute unsere Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu korrigieren, wenn sie lau geworden ist. Wenn andere Dinge in unser Leben gekommen sind, von denen wir denken, oh, die sind bedeutender, die sind wichtiger als Jesus. Nein, nichts ist wichtiger, nichts darf wichtiger sein als Jesus Christus. Und deshalb will ich diese Predigt heute Morgen auch so abschließen. Ja? Wenn wir nicht um die Vergebung unserer Sünden wissen, durch Jesus, den einzigen Heiland, den Gott uns gibt, ihr Lieben, zögern wir nicht. Wenn wir unser Leben nicht in Heiligung leben, so wie wir eigentlich sollten, aus der Kraft des Heiligen Geistes, zögern wir nicht, Jesus um Vergebung zu beten und in Selbstdisziplin und auch in Nüchternheit zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus dann auch zu leben. Ihr Lieben, möge der Herr sein Wort an uns segnen, heute Morgen. Amen. Amen.